Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Diskriminiert werden die Roma bis heute. Als Volksgruppe werden die Roma aber auch erforscht. Und das macht es manchmal nicht besser. Mehr dazu später in dieser Sendung. Mein Name ist Christiane Knoll. Herzlich willkommen. Wer ist Omikron? Seit 2 Wochen versuchen ganze Heerscharen von Forscherinnen und Forschern herauszufinden, was da mit der neuen SARS-CoV-2-Variante auf uns zurollt. So langsam schärfen sich die Konturen. In Großbritannien meinen Experten zu sehen, dass Omikron Delta verdrängt, und in Norwegen eine Feier, bei der sich 80 von 120 Menschen angesteckt haben. Wenig Hoffnung also, was die Infektiosität angeht. Andere Fragen dagegen sind offen. Wie gut unsere Impfstoffe noch wirken zum Beispiel. Mein Kollege Arndt Reuning hat nachgefragt, warum das alles so lange dauert.
Dienstag, 23. November. In Südafrika kommt ein Expertengremium zusammen, weil im Land eine Corona-Variante mit einer ungewöhnlich hohen Zahl von Mutationen entdeckt worden ist. Schon 3 Tage später weiß die WHO genug, um B.1.1.529 als besorgniserregend einzustufen. Die Variante bekommt den Namen Omikron. Aber, so Generaldirektor Tedros, die Arbeit fängt erst an.
But there is still more to learn about its effect on transmission, severity of disease and the effectiveness of tests, therapeutics and vaccines.
Wir haben das erste Mal vor einer Woche, etwas über einer Woche am Donnerstag davon gehört, über die Verlautbarung der Weltgesundheitsorganisation, und haben uns dann natürlich auch gleich damit beschäftigt, das Genom, was die südafrikanischen Kollegen veröffentlicht haben, uns einmal genauer anzuschauen.
Der Mediziner Roman Wölfel. Er leitet das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München. Ihn hat die Vielzahl der Mutationen von Omikron beunruhigt, sagt er, denn etliche wurden zuvor auch bei anderen Varianten beobachtet und werden entweder mit einer erhöhten Infektiosität oder stärkerer Immunflucht in Verbindung gebracht. Welche Auswirkungen die Mutationen aber tatsächlich auf die Eigenschaften des Virus haben, das lässt sich nicht zu 100% nach Papierlage entscheiden.
Wenn zum Beispiel mehrere Mutationen nebeneinander liegen oder auch in räumlicher Nähe später im fertigen Protein, dann können die sich gegenseitig beeinflussen. Das ist der Grund, warum wir besonders darauf warten, dieses Virus dann eben auch genauer im Labor untersuchen zu können. Und das ist das, was uns am Ende dann die Möglichkeit erst geben wird, es genauer zu bewerten wissenschaftlich.
Das geht jedoch nicht einfach so von heute auf morgen. Das Virus muss zunächst einmal isoliert und dann im Labor vermehrt werden. Doch da beginnen die Probleme schon.
Das scheint nicht ganz so einfach zu sein. Wir haben es bisher noch nicht gesehen hier in München, das Virus. Wir haben es lediglich in den PCR-Nachweisen entdecken können von Personen, die aus Südafrika wiedergekommen sind. Aber es ist bisher nicht bei uns im Labor zumindest in Kultur gewachsen. Und ich weiß auch von den Laboren zahlreicher Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, dass es nicht so einfach ist, dieses Virus im Labor wachsen zu lassen.
Alternativ kann man auch mit sogenannten Pseudoviren arbeiten, sagt der Münchner Forscher. Dabei wird nur der genetische Bauplan des Corona-Spike-Proteins in ein anderes Virus übertragen, das dann auf seiner eigenen Oberfläche dieses Molekül aufbaut. Das geht meistens schneller und unkomplizierter als das umständliche Kultivieren des Erregers.
Daran arbeiten wir und andere in Deutschland auch bereits. Allerdings muss ich sagen, ist aus medizinischer Sicht das immer der nicht optimale Weg, weil es eben so ist, wir werden nicht infiziert mit nur einem bestimmten Anteil des Spike-Proteins, sondern natürlich am Ende mit dem gesamten Virus.
Auf alle Fälle nimmt allein dieser Schritt einige Tage in Anspruch. Haben die Fachleute die neue Variante dann endlich im Labor vermehrt oder in Form eines Pseudovirus vorliegen, können sie damit Neutralisationstests durchführen. Die Viren werden zusammengebracht mit Antikörpern aus dem Blutserum von Geimpften oder Genesenen, um zu sehen, ob die Waffen des Immunsystems in der Lage sind, auch an die Omikron-Variante zu binden und sie unschädlich zu machen. Das spiegelt jedoch nur einen Teil des Immunsystems wider. Der Körper wehrt sich auch mit Immunzellen, sagt Roman Wölfel.
Die durch Zellen vermittelte Immunität ist wesentlich aufwendiger zu testen. Dazu muss man erst kurze Bruchstücke bestimmter Teile des Virusproteins herstellen und mit denen dann wiederum humane Immunzellen, T-Lymphozyten, anregen, dagegen vorzugehen. Und diese Tests sind wesentlich aufwendiger, sind aber genauso wichtig, weil sie einen wesentlichen Teil unserer Immunabwehr gegen SARS-CoV-2 darstellen.
Macht Omikron unseren Impferfolg wieder zunichte oder schützt die Impfung zumindest vor einem schweren Verlauf? Auf diese Antwort wartet die ganze Welt. Auch weil es so aussieht, als wäre Omikron noch ansteckender als die hochansteckende Delta-Variante. Erste epidemiologische Daten zeigen einen steilen Anstieg. Bei der niedrigen Grundinzidenz, wie sie gerade in Südafrika herrscht, könnte eine Reihe von Superspreading-Ereignissen eine Infektiosität vorgaukeln, die Omikron nicht wirklich hat. Aber immer weniger spricht dafür. Es gilt nun, möglichst genau herauszufinden, wie viele Menschen infizieren sich in welchem Zeitraum.
Das ist in Südafrika gerade auf dem Weg, das zu tun. Und auch hier in Deutschland, in Europa, müssen wir sehr genau beobachten, wie viele Menschen tatsächlich in absoluten Zahlen damit infiziert werden.
Wie schwer die Symptome sind, die Omikron verursacht, hängt von vielen Einflussgrößen ab, die von Land zu Land unterschiedlich sind. Gibt es besonders häufig Vorerkrankungen in der Bevölkerung? Wie sieht ihre Altersstruktur aus? Wie der Grad der Immunität?
Diese Daten bekommen wir im Wesentlichen momentan von den südafrikanischen Kolleginnen und Kollegen. Da ist es so, dass es eine ganze Reihe von Patienten und Patientinnen gibt, die offenbar zum wiederholten Mal eine SARS-Coronavirus-Infektion erlitten haben, entweder weil sie vorher schon erkrankt waren, das sind wohl die meisten, oder geimpft waren. Und bei diesen Personen war der Krankheitsverlauf im Vergleich zu anderen Varianten und anderen Erstinfektionen sehr mild.
Das alles braucht ein wenig Zeit und Geduld. Doch die ersten Labordaten zur Abwehr der Omikron-Variante durch das Immunsystem dürften im Laufe dieser Woche eintrudeln.
Soweit der Beitrag von Arndt Reuning. Und zugeschaltet von der Stellenbosch-Universität ist jetzt der Virologe Professor Wolfgang Preiser. Normalerweise forscht er in Frankfurt am Main, derzeit in Südafrika. Schönen guten Tag, Herr Preiser.
Guten Tag.
Stellenbosch liegt 50 Kilometer von Kapstadt entfernt. Wie weit ist es nach Gauteng, wo Omikron erstmals entdeckt wurde?
Das sind etwa 1500 Kilometer, aber das Virus, das haben wir ja jetzt schon seit 2 Jahren gesehen, legt solche Entfernungen wirklich im Flug zurück. Und das meine ich durchaus wörtlich, sprich im Körper von Infizierten, die entweder fliegen oder mit dem Fernbus oder mit der Eisenbahn zwischen den großen Städten des Landes reisen. Und es hat uns auch schon erreicht, hier unten in Kapstadt, in der Kapprovinz, unsere erste Probe, die wir rückblickend durch eine Nachtestung als Omikron identifiziert haben, stammt vom 17. November.
Wir haben es im Beitrag gerade gehört, extreme Anstiege in den Fallzahlen könnten rein theoretisch auch auf ein Superspreading-Event zurückgehen. Mhm. Glauben Sie noch an diese Option, nach allem, was Sie beobachten?
Ganz sicherlich ist es so, dass Südafrika aufgrund der auch sehr geringen Infektionszahlen seit Oktober so ein bisschen bequem geworden ist, was die Vorsichtsmaßnahmen anbelangt. Es ist jetzt auch das Jahresende, die großen Ferien und Feiertage stehen vor der Tür, Schuljahre, Universitätssemester gehen zu Ende, Partys werden gefeiert. Das hat sicherlich auch damit zu tun und hat auch verschiedene größere Ausbrüche hervorgerufen. Dessen ungeachtet jedoch erlebe ich, und das ist bislang weitgehend anekdotisch, sprich auf Beobachtungen an unseren eigenen Patienten und aber auch den Mitarbeitern, darauf beruht das, sehe ich doch eine sehr leichte Übertragbarkeit. Also ich denke, die Daten, die wurden gerade eben veröffentlicht über die effektive oder Netto-Reproduktionszahl des Virus, die bestätigen das, und die liegt im Moment bei um die 3. Also das ist schon ein leicht übertragbares Virus.
Besonders aufmerksam schauen Sie und Ihre Kollegen ja auch auf die Geimpften in den Krankenhäusern.
Jawohl.
Auch bei Delta gibt es Impfdurchbrüche, also auch Geimpfte können krank werden, die können auch schwer erkranken, aber eben mit einer deutlich abgesenkten Wahrscheinlichkeit.
Ja.
Wie sieht das jetzt bei Omikron aus? Gilt das noch?
Ja, soweit wir das bislang sehen können, sind die Verläufe der zahlreichen Durchbruchinfektionen bei Geimpften. Also die sind sehr häufig, mit anderen Worten, eine Impfung, auch eine vollständige Impfung, ja sogar eine geboosterte Impfung, verhindert nicht zuverlässig die Infektion mit der Omikron-Variante. Allerdings haben wir bislang bei solchen Patienten keine schweren Verläufe gesehen. Mit anderen Worten, es ist genau wie wir ja aufgrund aufgrund der genetischen Daten vorhergesagt hatten und befürchtet hatten, dieses Virus kann wirklich hier ein sogenanntes Immune Escape bewerkstelligen. Das heißt, es unterläuft quasi eine vorexistierende Immunantwort, kann also Genesene wieder infizieren und kann bei Geimpften eine Durchbruchinfektion verursachen, aber weiterhin schützen sogar die vorhandenen Impfstoffe vermutlich zu einem hohen Grade vor einer schweren Erkrankung.
Wir führen dieses Gespräch heute ja nicht, um endgültige Antworten zu Omikron zu geben, sondern zu illustrieren, wie scheinbare Ergebnisse auch täuschen können. Gilt das auch für die milden Verläufe? Also Sie haben gerade von Ausbrüchen an Universitäten erzählt. Südafrika hat eine sehr junge Bevölkerung. Ist das vielleicht was uns Südafrika vorgaukelt und für Europa schon nicht mehr gilt, explizit für Deutschland nicht mehr?
Ganz richtig. Es kann sogar sein, dass das selbst für Südafrika nicht gilt. Und zwar dann, wenn von diesem Ausbruchsgeschehen, was also vorwiegend sich in den jüngeren Bevölkerungsgruppen derzeit abspielt, das Virus dann die Risikogruppen erreicht. Und das sehen wir bislang noch nicht. Wir hatten gerade vorhin wieder die wöchentliche Schalte mit den Kolleginnen und Kollegen hier aus dem ganzen Westkap. Und die haben alle bestätigt, bislang wenig schwere Verläufe. Viele Patienten benötigen, auch wenn sie aufgenommen werden müssen, ins Krankenhaus keinen Sauerstoff. Das ist also erstmal gut, aber wir sind noch relativ früh in dem ganzen Infektionsausbruch. Denken Sie daran, also der erste Fall liegt nicht mal 3 Wochen zurück. Und das heißt, wir wissen natürlich, dass die schweren Verläufe dann 10 Tage, 2 Wochen nach Infektionsbeginn erst einsetzen und dass wir halt auch wenige Erkrankte aus den Risikogruppen sehen bislang. Und das wird sich, fürchte ich, ändern, denn diese starke Übertragbarkeit des Virus und seine Fähigkeit, eine Immunantwort zu unterlaufen, die werden das natürlich jetzt nicht innehalten lassen, bevor es dann in die Gruppen der älteren Personen und der chronisch Kranken gerät. Also da stehen uns noch einige Zitterpartien bevor. Ich hoffe, es bleibt bei dem Befund, dass es vielleicht nicht sich so schwer auswirkt. Sie müssen allerdings auch berücksichtigen, dass zwar nur etwa ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung bislang gegen Covid geimpft ist hier in Südafrika, aber mehr als die Hälfte, nach den meisten Schätzungen irgendwo zwischen 60 und 70 oder sogar noch mehr Prozent der Bevölkerung bereits eine Infektion durchgemacht hat. Das heißt, einen gewissen Grad von Immunität erwerben konnte durch eine überlebte Wildvirusinfektion. Und auch diese schützt nicht zuverlässig vor Wiederinfektion mit dem Omikron-Virus. Also Tendenz, die Immunantwort zu unterlaufen, die ist definitiv gegeben. Wir hoffen halt, dass auch bei den Immungeschwächten, wir haben ja sehr viele HIV-Patienten auch hier in Südafrika und bei den Älteren, immerhin die Immunantwort auch eine schwere Erkrankung verhindern kann.
Dann hoffen wir mal sehr, dass sich diese ersten Indizien auch bestätigen. Professor Wolfgang Preiser war das. Er forscht derzeit an der Stellenbosch-Universität in Südafrika. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne. Auf Wiederhören.
Kleine, vom Rest der Gesellschaft abgegrenzte Gruppen sind für Genforscher besonders interessant, weil sie genetische Erkenntnis dort verhältnismäßig leicht herausschälen können. Doch was, wenn so eine Gruppe nur in der Vorstellung der Genforscher besteht? Ein Beispiel dafür sind die Roma, die größte Minderheitengruppe in Europa. Für Jahrhunderte wurden sie und die Sinti mit fahrendem Volk und Vagabunden zusammengenommen und mit einem Namen betitelt, der nicht nur diskriminiert, sondern auch unterstellt, es handle sich um eine homogene Gruppe und biete damit interessante Antworten auf wissenschaftliche Fragen. Jetzt hat ein Forscherteam sich hunderte genetischer Publikationen zu den Roma angeschaut und grobe Fehler gefunden. Joachim Budde mit den Einzelheiten.
Bulgarien, Mitte der 1990er Jahre. Eine Gruppe Wissenschaftler beginnt ein Projekt, in dem sie so viele genetische Daten von Roma sammeln will wie möglich. In Bulgarien leben damals viele Roma in isolierten Dörfern, in die kaum einmal jemand von außen hineinheiratete. Im Jahr 2014 schreiben die bulgarischen Forscherinnen und Forscher über ihr Projekt, sie hätten 97% aller Einwohner dieser Siedlungen dazu bewegen können, eine DNA-Probe abzugeben, sagt Veronika Lippardt.
Das sind unglaublich viele, das ist also beeindruckend deutlich, ja. Und man hat auf der Grundlage dann Dutzende von Forschungspapers verfasst, in denen man zeigen wollte, dass Roma ganz bestimmte Krankheiten viel stärker akkumulieren als andere, also genetische Krankheiten zum Beispiel.
Neben diesen medizinischen Fragen interessiert die Populationsgeschichte der Roma. Seit dem späten 18. Jahrhundert haben Linguisten und Völkerkundler ein Bild entworfen, nachdem die Roma eine Gruppe seien, die aus Indien nach Europa eingewandert sei und sich hier als homogene Gemeinschaft erhalten habe. Die bulgarischen Genetiker kombinierten ihre Erkenntnisse mit Daten von isolierten Roma-Gruppen aus anderen europäischen Ländern. Ihre Publikation bestätigt das Bild von der homogenen Gruppe. Zumindest scheinbar.
Was man dann also geschrieben hat, das war eben ja, also alle europäischen Roma stammen von 5 Gründungspopulationen ab, kleinen Gründungspopulationen sozusagen, die auf diese indische Gruppe zurückgehen. Und man hatte im Prinzip die Akkumulation von bestimmten genetischen Varianten, die man in diesen kleinen abgeschlossenen Communities gefunden hat, extrapoliert auf alle europäischen Roma. Und europäische Roma als eine Genetic High Risk Group bezeichnet.
In den meisten Regionen Europas leben Roma gar nicht in solchen abgeschlossenen Siedlungen. Die bulgarischen Genetiker haben also eine Betrachtungsweise mit unrühmlicher Tradition übernommen und auf die Spitze getrieben, sagt Veronika Lippert.
Das ist eine Imagination. In den Geschichtswissenschaften sagt man auch, es ist eine Imagined Community, aber eine, die nicht von sich selbst imaginiert wird, sondern von den anderen. Eigentlich alle europäischen Staaten nennen sehr viele mehr Menschen Roma, als sich selbst Roma nennen würden. Jeder Versuch, diese Gruppe auf einen Nenner zu bringen, ist eigentlich von vornherein gescheitert. Ich habe diesen gemeinsamen Nenner jedenfalls nirgendwo gefunden.
Und doch suchten sich Forscher immer wieder einen solchen Nenner. Und wenn ihnen die Auswahl der Studienteilnehmer nicht gefiel, halfen sie bei der Analyse nach.
Im Labor ist es so, dass die Forscher dann oft rausfinden, dass jemand, der gesagt hat, seine 4 Großeltern sind Roma, offensichtlich nicht die Wahrheit über seine Großeltern wusste, denn im Labor sehen diese Daten so europäisch aus für die Genetiker. Diese Proben werden auch aus dem Sample entfernt, weil sie zu europäisch aussehen.
Die Ergebnisse solcher Studien enthalten also von vornherein eine Verzerrung, einen sogenannten Bias und damit eine unzulässige Verallgemeinerung.
Das wäre ein bisschen so, wie wenn Sie sagen, ja, in der Schweiz, die Bergdörfer da oben, ja, die akkumulieren ja auch alle möglichen genetischen Krankheiten. Jetzt können wir was über die Schweizer Bevölkerung aussagen.
450 Publikationen aus den letzten 100 Jahren hat sich das Freiburger Team angeschaut. Bei vielen gibt es inzwischen ein wissenschaftlich-ethisches Problem. Heutzutage müssen Forscher genau belegen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihrer Studien der Verwendung ihrer genetischen Daten zustimmen. So eine Dokumentation fehlt bei vielen Studien mit Roma-Daten.
In den 80er Jahren haben wir noch Studien gefunden, wo man das einfach in Gefängnissen machen konnte. Also die forensischen Genetiker, die das gemacht haben, sind einfach in Gefängnisse gegangen. Da kann mir keiner erzählen, dass die Leute freiwillig und mit informierter Einwilligungserklärung teilgenommen haben. Wir haben eine Publikation von 1992 gefunden, in der eine bulgarische Genetikerin und ein ungarischer Genetiker schreiben, dass Informed Consent in den kommunistischen Staaten komplett unüblich war und dass das auch nicht zu der Doktor-Patienten-Beziehung passen würde, die man in diesen Staaten hatte.
Und doch sind die Gendaten von Roma in verschiedene europäische Gendatenbanken eingeflossen, aus denen sich bis heute nicht nur Forscher, sondern auch Polizei und Justiz bedienen. Für die Wissenschaftshistorikerin Veronika Lippert können die Daten dort nicht ohne weiteres einfach bleiben.
Löschen und neue Daten aufnehmen wäre die eine Lösung und die andere Lösung wäre, dass man tatsächlich die Leute kontaktiert, das müssten die Leute machen, die die Sammlung gemacht haben, dass man die kontaktiert und wirklich jeden Einzelnen befragt, ob das in Ordnung ist, die Daten so zu nutzen, wie sie heute genutzt werden. Es sind beides aufwendige Schritte. Also ich verstehe, dass das keine einfache Entscheidung ist, aber ich finde, dass man das den Teilnehmern einfach schuldig ist.
Sagt die Freiburger Wissenschaftshistorikerin Veronika Lippert im Beitrag von Joachim Budde. Ihre Studie über die DNA-Daten der Roma ist im Fachblatt Nature erschienen. Und hier geht es weiter mit den Meldungen. Zusammengestellt hat sie heute Michael Stang.
Eine Allianz von Wissenschaftsorganisationen hat zu mehr Sachlichkeit in der Berichterstattung über die Corona-Pandemie aufgerufen. Gerade in Krisensituationen und einem ohnehin schon emotionalisierten Themenfeld sei Sachlichkeit in Diskussion und Berichterstattung in besonderer Weise geboten und weitaus zielführender, heißt es in dem gestern veröffentlichten Appell. Zu den Unterzeichnern zählen unter anderem die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, die Max-Planck-Gesellschaft, die Leibniz-Gemeinschaft und die Alexander-von-Humboldt-Stiftung. Der Appell geht auf einen Bericht der Boulevardzeitung Bild mit der Überschrift »Die Lockdown-Macher« ein, der am 4. Dezember erschien. Die Allianz kritisierte, dass darin einzelne Forschende zur Schau gestellt und persönlich für dringend erforderliche, aber unpopuläre Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung verantwortlich gemacht werden. Das könne zu einem Meinungsklima beitragen, das an anderer Stelle bereits dazu geführt habe, dass Forschende sich physischer oder psychischer Gewalt ausgesetzt sahen oder bedroht wurden. Zugvögel haben meist hellere Federn als ortstreue Vögel. Auf diese statistische belegte Gesetzmäßigkeit ist ein Team des Max-Planck-Instituts für Ornithologie in Seewiesen gestoßen. Wie es im Fachblatt Current Biology schreibt, gilt zudem, je weiter die Vögel bei ihrem Zug fliegen, desto heller ist ihr Gefieder im Durchschnitt. Offenbar liegt diesem Prinzip ein Schutz vor Überhitzung zugrunde. Die Weltgesundheitsorganisation rät von einer Blutplasmatherapie bei Covid-19 ab. Corona-Erkrankte sollten laut WHO nicht mit Immunplasma von Genesenen behandelt werden. Grundlage dieser Empfehlung ist eine Erhebung im Fachmagazin BMJ. Nach derzeitiger Studienlage hätten Covid-19-Patientinnen und Patienten weder eine bessere Überlebenschance, noch senke eine Transfusion mit Plasma das Risiko, dass sie beatmet werden müssen. Das Team hatte 16 Studien mit insgesamt mehr als 16.000 Covid-19-Erkrankten begutachtet. Beim Stierlauf verhalten sich Menschenmassen paradox. Ein spanisch-argentinisches Forschungsteam hat erstmals die Dynamik von Menschenmengen während eines Stierlauffestivals in Spanien analysiert. Dabei berechneten die Forschenden die Geschwindigkeiten, Dichten und Fallwahrscheinlichkeiten der Läufer, die am Stierlauf in Pamplona teilnahmen. Zu ihrer Überraschung sahen sie, dass die Anwesenheit der Bullen dazu führte, dass die Läufergeschwindigkeit mit der Läuferdichte zunahm, heißt es im Fachblatt PNAS. Corona-Gerinnsel sind besonders dicht und stabil. Eine Infektion mit SARS-CoV-2 kann nicht nur aufgrund einer schweren Lungenentzündung mit akutem Lungenversagen tödlich verlaufen. Die Erkrankung ist häufig mit einer gesteigerten Gerinnselbildung und damit einhergehenden thromboembolischen Komplikationen verbunden, was oft mit dem Tod der Patientinnen und Patienten endet. Ein Team der Justus-Liebig-Universität Gießen berichtet im Fachblatt Blood Advances, dass diese sogenannten Corona-Trompen viel effektiver gebildet werden und ein dichteres und stabileres Gerinnselnetzwerk aufweisen als solche von Influenza-Patientinnen oder Patienten oder Teilnehmern der gesunden Kontrollgruppe. Die Korallenriffe im Indischen Ozean könnten bald verschwinden. Das geht aus einer Erhebung im Fachblatt Nature Sustainability hervor. Demnach drohen die Korallenriffe im westlichen Indischen Ozean in 50 Jahren abzusterben. Grund sind die Effekte der Erderwärmung und der Überfischung. Obwohl Korallen nur 0,2% des Meeresgrundes bedecken, beheimaten sie mindestens ein Viertel der Flora und Fauna in den Meeren.
Soweit unser Blick in die Forschung. Durchforstet hat die Publikationen für uns heute Michael Stang.
Sternzeit, 7. Dezember. Adventliche Lichterkette aus Mond und Planeten. Etwa eine Dreiviertelstunde nach Sonnenuntergang leuchten tief im Südwesten die zunehmende Mondsichel und ein Stück rechts davon die strahlend helle Venus. Unser Abendstern ist besonders auffällig, denn die Venus leuchtet jetzt so hell wie sonst nie. Fachleute sprechen vom größten Glanz. Wie hell unser Nachbarplanet am Himmel erscheint, hängt von seiner Entfernung ab und davon, welcher Anteil der Erde zugewandten Venusseite im Sonnenlicht liegt. In diesen Tagen ist der Planet rund 60 Millionen Kilometer von uns entfernt und eine Sichel, die nur zu knapp 25% beleuchtet ist. Das passt perfekt. Derzeit ist die Venus ein noch schöneres Adventslicht am Himmel als sonst. Morgen ist die Mondsichel ein Stück weiter gewandert und steht dann zwischen Saturn und Jupiter, die ein Stück links oberhalb der Venus leuchten. Donnerstagabend befindet sich der Mond links von Jupiter, Freitag hat er die drei Planeten weit hinter sich gelassen. Die planetare Adventskette mit der Verstärkung des Mondes ist der wohl schönste Himmelsanblick des Monats. Wer noch nie diese drei Planeten bewusst wahrgenommen hat, sollte die Chance nutzen. In der Nähe der Mondsichel ist eine Kette von drei recht hellen Gestirnen zu sehen. Das hellste ganz rechts ist die Venus. Danach kommt links der Jupiter und in der Mitte steht der etwas blassere Saturn. Die himmlische Adventsbeleuchtung arbeitet rein mit Solarenergie. Wir sehen die Viererkette nur, weil Mond und Planeten das Licht der Sonne reflektieren.
Corona beschäftigt gleich nach den Nachrichten auch die Kollegen bei Wirtschaft und Gesellschaft. Es geht um das Infektionsschutzgesetz im Bundestag und die Impfpflicht in anderen Ländern. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.